Wenn man gerade große Stellenabbauprogramme hat und parallel riesengroße Feste feiert, dann kommt das überhaupt nicht gut an. Und ich glaube, es kommt auch zu Recht nicht gut an. Das heißt, wenn man in der Zeitung von der Wirtschaftskrise liest, dann wissen wir als Plattform in diesem Bereich das meistens schon ein paar Monate vorher. Weil das Thema kommt im Prinzip immer ein bisschen vorher. Also man könnte fast jetzt drüber sprechen, drüber nachdenken, ob man diese Branche als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung nimmt.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Heute blicken wir in eine Branche, die in den vergangenen Jahren extreme Höhen und Tiefen erlebt hat und die sich gerade neu erfindet. Die Eventbranche war während der Pandemie im Stillstand, erlebt jetzt aber eine Phase der Digitalisierung, der Professionalisierung und des strukturellen Wachstums. Mein Name ist Harald Fortmann, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers. Zu Gast ist heute bei mir Paul Philipp Herrmann, CEO der Event Inc. Group. Ein SaaS-Unternehmen, das europaweit daran arbeitet, Eventplanung und Beschaffung zu modernisieren. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Hallo Harald, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch und gehen gleich direkt in die Sache rein. Event Inc. wurde ja 2014 gegründet. Du bist 2018 ins Management eingestiegen. Seitdem hat das Unternehmen ja eine bemerkenswerte Entwicklung auch durchlaufen. Organisch und auch anorganisch über Akquisitionen. Was waren für dich denn die entscheidenden Wendepunkte der vergangenen Jahre?
Also ich glaube, es gab eine ganze Reihe entscheidender Wendepunkte. Ich fange mal an, als ich in das Unternehmen eingestiegen bin, war das im Wesentlichen Classifieds-Plattform. Das heißt, Geschäftsmodell bestand daraus, ähnlich wie man das von ImmoScout oder ähnlichen Plattformen kennt, Geld damit zu verdienen, dass man eine Listinggebühr bekommt. Und dann gab es noch eine Provisionskomponente, die war aber vergleichsweise unwesentlich zu dem Zeitpunkt. Und 2018 bin ich noch als Berater dabei gewesen, 2019 bin ich dann ins Management wirklich eingestiegen und in die Geschäftsführung mit eingestiegen. Haben wir diese Firma analysiert und uns alles genau angeschaut und haben dann klar gesagt, okay, erster Wendepunkt ist, wir fokussieren uns auf das ganze Thema B2B. Ja, bis zu dem Zeitpunkt waren Events ja durchaus ein Thema, das es auch im privaten Bereich geht, haben uns dann sehr stark auf das Thema B2B fokussiert. Das war die Entscheidung 2019 und dann haben wir angefangen, ein entsprechendes B2B-Produkt zu entwickeln. Und dann kam Corona. Dann waren wir dann direkt beim zweiten kleinen Wendepunkt für unsere Branche, sage ich jetzt mal so. Weil es ist jetzt kein Wachstumsbeschleuniger, wenn der Job ist, möglichst viele Menschen in einen Raum zu kriegen und du kriegst eine Pandemie on top. Das war sicherlich auch nochmal ein großer Wendepunkt für uns. Also sehr, sehr viel hat sich verändert in der Branche und hat auch sehr, sehr viel verändert für uns als Unternehmen. Da gehen wir bestimmt nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber klar ist, wir waren ein Venture-Kapital finanzielles Unternehmen oder waren auf dem Weg, gerade dahin wirklich unseren ersten Venture Capital Investor an Bord zu holen, hatten mit dem im Dezember 19 den Vorvertrag unterschrieben und so weiter. Und dann geht die Geschichte natürlich entsprechend spannend weiter. Und das heißt, da hat sich dann sehr, sehr viel geändert, dass wir erstmal von Wachstumsmodus auf Krisenmodus umgestellt haben und dann im Anschluss uns auch überlegen mussten, wie geht es denn danach weiter. Während der Pandemiephase haben wir dann eine neue Strategie entwickelt, die ja ganz klar war, da wird das anorganische Wachstum hinzukommen und gleichzeitig aber auch klar war, dass wir ab dann ein profitables Wachstum übergehen. Wir wollten einfach nicht mehr ein Unternehmen sein, das Geld verbrennt, sondern wir wollten ein Unternehmen sein, das stabil dasteht, das immer unabhängig ist und das Wachstum eben organisch und anorganisch organisiert. Das war so der zweite große Wendepunkt. Und dann würde ich sagen, haben wir so ein bisschen Post-Pandemie, den Start wieder sozusagen ins normale Wirtschaftsleben, dass wir festgestellt haben, okay, jetzt, wie sieht die Welt eigentlich nach so einer Pandemie aus? Was hat sich verändert? Was von diesen Veränderungen ist nachhaltig, bleibt? Was von den Veränderungen kommt vielleicht auch wieder zurück? Und das waren so die, würde ich mal sagen, die drei größten Wendepunkte im Unternehmen.
Mhm, super spannend. So Corona-Pandemie, kommen wir gleich nochmal, weil klar, für eure Branche war das natürlich ja schon auch eine maßgebliche Veränderung oder maßgeblicher Einschlag, der da ja kam. Interessant finde ich auch diesen Wechsel auch, dass ihr das B2C gestartet habt und noch auf B2B fokussiert habt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, den wir auch eigentlich immer stärker sehen, dass doch B2B stark entdeckt wurde. Vielleicht auch noch ein paar Worte zur Gründerin oder die ursprünglich die Idee hatte. In Hamburg ja vielen bekannt, auch als Kaiserwetter-Gründerin, zumindest mein Lieblingssalat, schön grün mit Himbeerdressing, immer gut. Vielen in Deutschland natürlich bekannt aus der Höhle der Löwen, mittlerweile Jana Installer. Was war für Sie denn so die Maßgabe, dann auch aus dem Unternehmen rauszugehen? Du bist ja dann Alleingeschäftsführer geworden, sie ist ja dann vom Unternehmen, im Unternehmen rausgegangen, dann auch, glaube ich, in der Pandemie dann, ne?
Genau. Das sind tatsächlich rein private Gründe gewesen. Sie ist familiär bedingt umgezogen, dann wurde nochmal schwanger und hat ein Kind bekommen und sind dann weggezogen aus Hamburg. Und vor dem Hintergrund hat sie dann gesagt, so, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt an einem anderen Ort lebe und nicht so viel pendeln kann und will auf Basis dessen, dass sie inzwischen drei Kinder hat. Und deswegen hat sie sich dann entschieden, dass sie erstmal rausgeht. Und in der Pandemie war sich dann im Prinzip alleine. Der Geschäftsführer, da war jetzt auch ehrlicherweise vielleicht ein bisschen weniger viel zu tun. Dann im Nachgang lief das einfach sehr gut. Und sie sagte so, ich brauche jetzt eigentlich auch nicht zurückkommen. Abgesehen davon, wie eben, dass sie auch weggezogen war an einen anderen Ort. Und das deswegen hat sich das so entwickelt, ehrlicherweise. Deshalb fühlte sich relativ natürlich an, glaube ich, für alle rein.
Das ist spannend. Das ist ja auch ein guter Übergang. Das ist ja immer nicht so einfach, dann auch sozusagen Gründernachfolger damit reinzugehen. Wobei, wenn man so die Geschichte von euch betrachtet, und dann gehen wir ja gleich noch ein bisschen rein, kann man ja schon sagen, das ist ja so wie eine zweite Gründung, die da ja passiert ist. Also letztendlich war es ja ein Full Reset und ein neuer Anlauf, den du da gemacht hast. Ne?
Also ja, ich möchte vielleicht trotzdem einen Satz noch davor sagen. Ich glaube in der Tat, dass es nicht immer einfach ist, sozusagen als später hinzugezogener Geschäftsführer, wenn die Gründerin und der Gründer noch dabei sind. Das hat aber Jana sehr, sehr gut gemacht. Also dieses Gefühl, auch wir haben anderthalb Jahre auch sehr aktiv zusammengearbeitet, das hat hervorragend funktioniert, weil sie, glaube ich, dieses Thema übergeben und loslassen bis sehr, sehr gut gemacht hat. Und klar, dann kam so nochmal Full Reset und de facto 360 Grad Änderung des Geschäftsmodells, wobei das auch keinen Sinn macht. Also 180 Grad, ja, weil 360 Grad steht man wieder da, wo er vorher war.
Stimmt eigentlich am
Anfang. Also 180 Grad Änderung des Geschäftsmodells, komplett anderer Fokus. Das ganze Thema M&A kam groß auf die Agenda, während das Thema klassisches Venture Capital und die damit einhergehenden Wachstumsstrategien überhaupt nicht mehr auf dem Zettel waren. Insofern, das war schon ein Reset und ein komplett neues Setup, aber deswegen würde ich mich trotzdem nie als Gründer bezeichnen. Ja?
Vielleicht nochmal zu dem anorganischen Wachstum. Ihr habt ja in den letzten Jahren mehr Unternehmen integriert. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Und was mich interessieren würde, kam diese Überlegung des anorganischen Wachstums dann auch so aus der Chance heraus, dass durch die Pandemie auch es Unternehmen gab, die vielleicht am Wanken waren oder die günstiger waren, als man sie sonst hätte akquirieren können, sodass du da reingestiegen bist?
Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, das darf man gar nicht so laut sagen, kam der erste Anstoß aus einem gewissen Maß der Langeweile.
Und auch schön.
Schön, ne? Also als Corona losging, musste die Firma erstmal stabilisiert werden. So. Und das war sehr aktiv, das war alles andere als langweilig, das war sehr radikal. Nachdem das dann geschafft war, musste ich ein bisschen gucken, was mache ich den ganzen lieben langen Tag lang. Weil ein Großteil des Teams war auf Kurzarbeit null. Eventveranstaltungen fanden keine statt. Klar war auch, dass es jetzt keine klassischen Optionen gibt, irgendwie zu sagen, wir investieren jetzt ins Marketing oder wir machen dies oder wir machen jenes. Und dann hätte man natürlich anfangen können, sich total neue Geschäftsmodelle zu überlegen und ähnliche Themen. Und einige Wettbewerber haben das auch gemacht und da haben wir uns auch Gedanken zugemacht. Aber tatsächlich war dann auch eine Zeit, in der ich gedacht habe, ja, es ist eine gute Zeit, mit sehr vielen Wettbewerbern zu sprechen und einfach mal zu hören, wie läuft es bei denen und so weiter. Und in dem Zusammenhang kam dann auch schon die Idee auf, dass ich sagte, eigentlich macht es Sinn, jetzt zu gucken, dass man die Firmen zusammenlegt. Und da gab es durchaus die Hoffnung, dass man sagt, das könnte jetzt günstiger sein. Ich habe es dann tatsächlich auch hinbekommen, einfach mal alle relevanten deutschen Player an einen Tisch zu bekommen, einen entsprechenden Finanzier auch hinten dran, der auch mit vor Ort war. Aber es zeigte sich dann, dass aufgrund diverser Hilfen, ja, Corona-Hilfen und ähnlichen Staatshilfen, es doch gar nicht so eine gute Zeit war für M&A, also zumindest nicht zu günstigeren Preisen, sondern dass die Herausforderung war, dass allen war klar, jetzt zu verkaufen kriege ich nicht den besten Preis, also nicht wahnsinnig überraschend. Ja. Und irgendwann war auch jedem klar, egal was passiert, ich werde diese Pandemie überleben, weil es genügend Geld vom Staat gibt. Das heißt, es war überhaupt nicht so ein guter Zeitpunkt zum Konsolidieren, weil jeder dachte, naja gut, wenn ich jetzt verkaufe, dann möchte ich wenigstens XYZ haben, vielleicht minimal geringere Erwartungen als vor der Pandemie, aber schon hatte jeder so die Erwartung, naja, also ich komme da auf jeden Fall wieder raus und Post-Pandemie wird es auf jeden Fall besser aussehen als während der Pandemie. Und die Investoren, die haben natürlich, waren natürlich eher auf der Risikoseite, also was ist, wenn es danach nicht so wird? Das heißt, die waren definitiv nicht bereit, Preise zu bezahlen, die sie vielleicht vor der Pandemie gezahlt hätten. Insofern war das eine Hypothese, dass einige Firmen günstiger sind, aber de facto war das nicht so. Ja, das war also tatsächlich, ne, sehr viele haben mich das gefragt, wenn eine Frage immer wieder kommt, aber nein, das war es nicht. Aber dann war der initiale Interesse war dann da für das Thema M&A und ich hatte mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und hatte festgestellt, naja, das ist trotz allem etwas, was wahnsinnig viel Sinn macht für uns als Unternehmen. Warum macht es viel Sinn? der Markt, der ist sehr kleinteilig, sehr, wie soll man, ich suche das richtige Wort gerade.
Fragmentiert.
Fragmentiert, genau. Der Markt ist sehr fragmentiert. Und diese Fragmentierung führt natürlich dazu, dass nicht sehr viel Synergien gehoben werden, um das mal so zu formulieren. Also diverse Anbieter, die eine ähnliche Software machen. Es gibt diverse Anbieter, die im Prinzip diesen Service machen gegenüber den Kunden. Es gibt dann viele verschiedene, ich sag mal, adjacent Businesses, die für unsere Kunden typischerweise in dem gesamten Prozess der Veranstaltungsplanung, des Sourcings und so weiter auch notwendig sind. Und das alles ist im Prinzip sehr fragmentiert. Und da kam die Idee, dass man sagt, eigentlich braucht man erstens eine End-to-End-Solution und zweitens möchte man das so aufsetzen, dass man diese Vorteile hat aus einer gewissen Konsolidierung im Markt heraus. Und dann haben wir uns weiter umgeguckt und Stück für Stück die ersten Firmen zugekauft.
Super interessanter Weg. Und das mit dem Pricing, glaube ich, ist was wir jetzt in der Beratungsbranche auch gerade sehen. Es gab gestern eine große Ankündigung, dass eben auch ein Private Equity House ja Hedrick & Struggles gekauft hat. Und eigentlich war in der Beratungsbranche auch eher so, ja, momentan kann man günstig kaufen, weil die Beratung gerade ja alle so ein bisschen durch die Rezession in Deutschland zumindest vor allem auch wanken sind und so. Und dann sehen wir hier so einen 21-prozentigen Aufschlag, der da bezahlt wurde, zeigt, dass die Preise vielleicht dann doch nicht so günstig sind. Also ich glaube, die Annahmen sind immer so Wunschdenken dann auch, dass man irgendwie günstig einkaufen kann. Aber am Ende des Tages, wenn du Qualität kaufst, glaube ich, ist es nie günstig. Ne? Das ist, glaube ich, immer die Herausforderung. Wir haben ja im E-Commerce haben wir eine genau andersrum gelagerte Situation gehabt. Wir haben ja einen sehr starken Lauf in Corona gehabt und danach hat es sich abgeschwächt. Da war ja auch so eine Annahme, naja, wenn die Pandemie vorbei ist, geht es ein bisschen runter. Es ist deutlich stärker runtergegangen. Gab es bei euch auch Annahmen jetzt in der Pandemie, die sich dann letztendlich nicht bestätigt habt und wo ihr euer Bild nochmal korrigieren musstet jetzt in den vergangenen 2-3 Jahren?
Es gab viele Annahmen und Erwartungen, die wir zum Glück, muss ich sagen, nicht geglaubt haben oder nicht in der Fülle geglaubt haben. Ein Beispiel, es gab diverse Firmen, die haben sehr auf virtuelle Events gesetzt und hybride Events und die wurden dann auch in Corona plötzlich mit Milliardenbewertungen bedacht. Ganz ähnlich, wie es im E-Commerce war, wo wir es dann plötzlich diese Instant-Delivery-Firmen hatten und ähnliches, gab es einen gleichen Hype letztlich um diese ganzen virtuellen Plattformen. Es hieß, Meetings in der Form wird es kaum noch geben, noch sehr viel weniger, es wird fast alles virtuell sein, es funktioniert ganz hervorragend und wir arbeiten alle nur noch sozusagen remote und wir brauchen keine Meetings mehr. Und das hat dazu geführt, dass auch viele Wettbewerber haben angefangen, die haben auch eine Plattform gehabt, wo sie Sourcing gemacht haben, haben die angefangen, eine virtuelle Software zu entwickeln. Und da haben wir gesagt, okay, uns dann den Markt auch einmal angeschaut. Gab es irgendwie 140 Anbieter, die genau das machten. Und das stellt sich auch heraus in so einem Hackathon, dass wir das irgendwie in 3 Tagen hätten, wir da so eine einfache Software von stehen. Da haben wir gesagt, okay, aber macht irgendwie keinen Sinn. Da sind wir der 147. Wettbewerber. Der Markt ist im Gegensatz zu dem für das Sourcing ist ja auch ein internationaler Markt. Also ob ich die Software aus den USA oder aus China kaufe, macht auch gar keinen Unterschied. Und haben uns dann sehr bewusst entschieden, das nicht zu machen. Im Nachhinein ist genau das passiert, was auch im E-Commerce passiert ist, dass eben doch die Events zurückgekommen sind. Ja, es gab sogar so ein richtiges, es gab dieses schöne Wort Revenge Travel. Ja, nach der Pandemie jetzt erst recht in Urlaub. Und das gab es tatsächlich auf Firmenseiten auch für Events. Ja, wir hatten plötzlich Unternehmen, die haben Frühlingsfeste gemacht für ihre Mitarbeiter. Das gab es vor der Pandemie definitiv nicht, habe ich noch nie gehört. Also das haben wir erlebt, dass das alles sehr viel mehr zurückgekommen ist und sich nicht bewahrheitet wird, dass alles virtuell bleibt. Wir hatten immer die Hypothese, Menschen wollen sich am Ende, sind soziale Wesen, die wollen sich am Ende treffen. Es ist wichtig, diesen persönlichen Austausch zu haben und diese Überzeugung hat sich dann zum Glück auch bewahrheitet. Das heißt nicht, dass nach der Pandemie alles genauso zurückgekommen ist, wie es vorher war. Wir sehen schon, dass einzelne Trainings inzwischen virtuell durchgeführt werden, weil da ist wirklich durchaus gibt es auch Gründe, dass man sagt, okay, wir haben hier irgendwie ein relativ simples, 1,5-stündiges Training. Da müssen wir nicht mehr alle aus Deutschland an einen Ort zusammenfahren und reisen. Wenn es ein Training ist, da gibt es solche Sachen, die sind virtuell geblieben. Aber sehr, sehr viel ist auch zurückgekommen.
Super spannend. Persönlich auch. Ich merke ja, dass dieser Wunsch auch, auf Events zu gehen, zu netzwerken, wieder Menschen in Real Life zu sehen und nicht nur den ganzen Tag Videokonferenzen zu machen, was ja immer noch ein Großteil auch meiner Arbeit täglich ist, dass dieser Drang einfach da ist. Und trotzdem, ich erinnere mich, aber das ist wirklich schon eine lange Zeit her. Ich meine, das war noch Meyerhuber, der da CEO der Lufthansa war, der auf dem DLD-Kongress in München mal gesagt hat, also auf die Frage hin, was ist eigentlich eure größte Konkurrenz? Ne? Und der Saal hat irgendwie erwartet, es kommt irgendwie Emirates oder wer auch immer. Und dann sagte er, virtuelle Events. Ja? Weil das wird eben diese Reisen auch beschränken, die man eben hat, um Firmenkontakte und so weiter zu treffen. Und am Ende des Tages war ja auch so der Gedanke, oder man merkt auch, momentan hört man zumindest auch von vielen Messen und Kongressveranstaltern, dass sie sagen, naja, diese Reiselust der Amerikaner ist so ein bisschen ausgeblieben, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an der politischen Situation ist ja auch mit der Reiselust in Richtung Amerika ein bisschen zurückgegangen. Wie groß ist dieser Anteil tatsächlich an hybriden Events, die noch da bleibt? Und ist das trotzdem ein Teil, den ihr euch weiter anschaut? Oder sagt ihr, nee, wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Real-Life-Events?
Hybride Events ist heutzutage Standard. Ja, es ist total klar, dass man ein Event auch eine hybride Komponente hat. Diese hybride Komponente kann gehen, ich sage jetzt mal von dem Klassischen, wir nehmen die Sachen auf und stellen die hinterher als Stream zur Verfügung oder als Video zur Verfügung. Meiner Vorstellung ist das nicht klassisch hybrid, weil es nicht interaktiv ist für die, die nicht anwesend sind. Und dann gibt es die Variante, dass man sagt, okay, man kann im Prinzip auch von anderen Orten klassisch teilnehmen, indem man auch Fragen stellen kann etc. Was wir nicht so viel sehen auf dem Level von Events, was wir machen, dieses, was ich jetzt mal sage, ein hybrides Meeting im Unternehmen. Ne? Hast du 10 Leute, davon sitzen 4 im Homeoffice, das ist ein klassisches hybrides Meeting. Das ist etwas, wenn die Leute sagen, wir möchten ein Seminar machen mit 20 Personen, dann gibt es dort keine hybride Teilnahme. Dann ist man wirklich vor Ort, weil sonst würde man es auch nicht machen in dem Sinne. Also es ist nicht so, okay, wir bieten hier ein Seminar an, mieten uns in ein Hotel ein und wer möchte, kommt ins Hotel, wer nicht möchte, bleibt zu Hause und macht es hybrid. Das ist keine Variante, die wir überhaupt sehen. Ne? Wo wir es eher sehen, sind eben diese großen Konferenzen oder bei größeren Messen. Messen jetzt nicht klassischen Messen, aber sozusagen bei diesen Messen, wo im Schwerpunkt die Wissensvermittlung im Vordergrund steht und sagt, okay, ja, hier gibt es die Möglichkeit von Amerika aus oder von wo auch immer aus teilzunehmen, indem man Fragen stellt, dass man aktiv in einer Diskussionsrunde mit drin ist. Aber auch da ist es tatsächlich so, es ist sehr viel mehr in Richtung passiv zurückgegangen. Man kann diesen Content konsumieren im Nachhinein, man kann aber nicht proaktiv dran teilnehmen. Das wäre so mein Take auf das ganze Thema Hybrid. Wo ich aber sage, und das muss ich einmal kurz ausklammern, vorhin gesagt, dieses ganze Thema virtuelle Events, virtuelle Meetings, das ist etwas, was sehr stark geblieben ist. Wir haben vorher mit dem Telefon telefoniert weitgehend und jetzt telefonieren wir alle über Videocalls mit Teams. Ist bei vielen gar nicht in Erinnerung geblieben, aber davor, es gab schon Videotelefonie, aber das war kein relevantes Thema. Ja, das war so, kann man machen, aber meistens hat man dann doch normal telefoniert. Wir als Unternehmen haben natürlich ein deutlich hybrideres Arbeiten, auch als wir es vor der Pandemie hatten. Ja, wir haben durchaus virtuelle Meetings mit den Vor- und Nachteilen dieses Formats. Aber das ist etwas, was geblieben ist und was auch bleiben wird. Und davon bin ich ganz fest überzeugt, dass sich da nichts mehr ändern wird.
Ja, ja, das stimmt. Ich habe mich auch sehr gut an auch ein Zitat von Steve Jobs erinnert, der gefragt wurde, was eigentlich die Killer-Applikation nach dem iPhone ist. Und er hat gesagt, das Telefon. Ja, wenn er es heute, siehst du keinen mehr, gerade bei der Gen Z, die überhaupt in der Lage sind zu telefonieren. Ne? Also wenn überhaupt ein Videocall und das ist schon eigentlich zu viel. Also insofern hat sich da, glaube ich, echt viel verändert. Und dieses, also zumindest das ist gekommen und geblieben in der Corona-Zeit. Das kann man, glaube ich, wirklich festhalten. Was ich oft höre oder auch merke bei Veranstaltungen, die wir machen oder die ich auch im Verband begleite, sind deutlich kürzere Planungshorizonte, sowohl was den Ticketverkauf angeht, wie auch was die Veranstaltungspolitik und sowas angeht und auch eine gewisse, ja, sag mal, eine vorsichtige Ausgabepolitik auch gerade durch die ja, momentane Rezession, die wir auch in Deutschland jetzt im dritten Jahr haben. Bekommt ihr das auch zu spüren? Also, dass die Planungshorizonte kürzer sind, müsst ihr schneller agieren, dann wenn Anfragen reinkommen? Oder ist das jetzt nur eine Konsumentenbeobachtung?
Nee, das ist so. Das ist definitiv so. Die Planungshorizonte sind viel kürzer geworden. Wir sehen, dass Sachen, die in der Vergangenheit vielleicht im Vorlauf von 6 oder 9 Monaten geplant worden sind, heute im Vorlauf von 6 bis 12 Wochen geplant werden. Das ist aus meiner Sicht erstmal nicht schlimm. Also man muss ein bisschen umstellen, aber der Markt hat aus meiner Sicht sowieso einen Bedarf, sich weiter zu digitalisieren und ein bisschen schneller zu werden. Und ich glaube, es ist durchaus gut und ist durchaus richtig, dass man die Fähigkeit hat, ein Event, auch wenn man nur einen Vorlauf hat von 6 Wochen oder von 12 Wochen, das trotzdem sehr gut umzusetzen. Es gibt keine Notwendigkeit für diesen langen, langen Planungszyklen, die wir zum Teil hatten, die häufig ja auch Sachen eher teurer machen. Wenn man jetzt Prozesskosten denkt, wenn man 9 Monate Zeit hat, sich mit einem Event zu beschäftigen, dann trifft man sich 9 Monate lang jede Woche einmal dazu. Wenn man aber natürlich nur 8 Wochen hat, sind es halt nur 8 Wochen. Das ist für ein Unternehmen dann auch durchaus günstiger. Nichtsdestotrotz, teilweise haben wir auch Sachen, die man sagt, so gut, das ist jetzt ein bisschen sportlich, wenn man irgendwie 8 Wochen vorher bekommt, wir brauchen für die nächsten 6 Monate eine Location, die XYZ bietet, wir brauchen sie die ganze Zeit, dann das ist dann vielleicht tatsächlich etwas schwieriger zu finden. Geht auch, fordert aber dann deutlich mehr Aufwand. Ne? Das ist etwas, was wir sehen. Zur Ausgabenpolitik. Ich glaube, das ist klar. Ne? Wenn man Meetings und Events macht, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, der hängt extrem an der wirtschaftlichen Situation. Ne? Weil wir lesen jetzt ja gerade viel, wenn wir die Zeitung aufmachen, hier Stellenstreichung, dort Stellenstreichung. Immer wenn man in der Zeitung über Stellenstreichung gelesen hat oder liest, kann man davon ausgehen, dass Meeting und Events schon ein bisschen vorher gestrichen worden sind. Ne? Weil es ist ja das, was im Unternehmen am wenigsten wehtut. Oder andersrum formuliert, wenn man gerade große Stellenabbauprogramme hat und parallel riesengroße Feste feiert, dann kommt das überhaupt nicht gut an. Und ich glaube, es kommt auch zu Recht nicht gut an. Das heißt, wenn man in der Zeitung von der Wirtschaftskrise liest, dann wissen wir als Plattform in diesem Bereich das meistens schon ein paar Monate vorher, weil das Thema kommt im Prinzip immer ein bisschen vorher. Also man könnte fast jetzt drüber sprechen, drüber nachdenken, ob man diese Branche als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung nimmt.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das kann man, glaube ich, machen auch. Ne? Das sind drei Bereiche, die du ja immer wieder siehst. Werbung, Personalentwicklung und natürlich Reise und Events. Ne? Ich glaube, das ist schon so ein Indikator. Eigentlich spannend, ja. Wäre mal interessant zu sehen, ob Private Equity Häuser oder so das als KPI dann auch sehen. Das müsste man mal fragen. Ne? Spannender Gedanke. Vielleicht nochmal zu eurem Produkt. Ne? Du sprichst ja von einem End-to-End-Ansatz. Vielleicht mal für unsere Hörer. Kannst du noch mal ein bisschen definieren, wo ihr heute steht und was eure Vision ist, wo ihr noch stärker hin wollt und was eigentlich End-to-End im Eventbereich für euch bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also End-to-End heißt bei uns im Prinzip von der Planung, der Einladung der Teilnehmer bis hinten raus zum Payment. Ja, Payment, Kreditorenmanagement, wie das so schön heißt. Und da gibt es natürlich verschiedene Kategorien von Events, so ein klassisches Seminar, Tagungsgeschäft, sage ich mal, bei dem das ganze Thema Einladungsmanagement vielleicht ein bisschen kleiner ist. Und da gibt es aber durchaus Registrierung erfordert, ne? Also welches Seminar möchte ich daran teilnehmen, dann auf der Basis, welche Hotelzimmer benötigen wir dafür, also Übernachtung der Teilnehmer. Und im nächsten Schritt dann den Seminarbedarf und am Ende hinaus natürlich dann die Rechnung, Rechnungsprüfung etc. etc. Und dann gibt es die größeren Events, große Events, wo man sagt, okay, da ist Teilnehmermanagement vielleicht fast ein der größten Punkte, weil man irgendwie 700 Leute auf 7 Hotels in der Stadt verteilen muss und dann für die ganzen die Einladungen managen muss. Und vielleicht Beispiel im Pharmabereich, gibt man nochmal das Sonderthema Healthcare Provider, also, ne, wenn man Ärzte einlädt, da gibt es spezielle Pharmakodex, an die man sich halten muss etc. Und diese Prüfung, dass das alles eingehalten ist. Das verstehen wir darunter. Es gibt Firmen, die nennen das Procure to Pay. Bei uns würde ich sagen, es geht noch einen Schritt weiter. Wir fangen halt wirklich von vom Invite to Pay. Na, wirklich, das ist das komplette Thema. Und wo stehen wir da? Wir haben Teilnehmermanagement-Software, die wir anbieten, um sozusagen diesen Part abzubilden. Wir haben eine klassische unsere Sourcing-Lösung mit hinten dran, ein Payment-Modul, dass wir auch dieses Payment-Thema für unsere Kunden abwickeln können. Dann gibt es dann ganz verschiedene Varianten. Und da stehen wir gerade. Wo wollen wir hin? Wir glauben, dass es da einfach nochmal 7 Schritte weitergehen kann in Richtung von einer tieferen Integration der Systeme miteinander und dass man wirklich an den Punkt kommt, dass man komplett eine Plattform, einen End-to-End-Prozess hat. Das ist sozusagen die Vision, wo wir sagen, ich glaube, das ist es, was es am Ende des Tages erfordert und da soll dann alles mit drin sein. Also wenn man Tickets anbieten möchte, kann man Tickets mit anbieten. Wenn man hinten raus die Kosten aufgesplittet haben möchte auf einzelne Leistungsträger, einzelne Personen, das ist etwas, was wir schon anbieten, aber auch da gibt es natürlich verschiedene Ausbaustufen, die wir da sehen.
Mhm. Spannend. Und ich meine, wenn wir über Software as a Service sprechen, sprechen wir immer über Daten, gerade jetzt im KI-Zeitalter. Könnt ihr mit diesen Daten was anfangen, auch was Planung angeht, was kurzfristige Anfragen angeht, was Budgets angeht? Also habt ihr da Mehrwert auch von diesen Daten oder sind die erstmal nur da?
Daten ist natürlich ein spannendes Thema. Ja? Daten heißt bei uns, klar, wir nutzen die Daten, um was zu tun. Wir machen einen jährlichen Report, einfach über die gesamte Branche und dann nutzen wir natürlich die Daten, die auf unsere Plattform zu kommen. Kann man natürlich Nachfrage drüber messen, man kann Pricing drüber messen. Wir bieten unseren Kunden an, dass wir auf Basis unserer Daten Benchmarking machen. Kauft ihr eigentlich eure Tage und Events zu angemessenen Preisen an Seite Übermarkt, seit dem Untermarkt? Liegt es daran, dass ihr in teurere Hotels geht, was durchaus auch Interesse von jemandem sein kann, sagt, okay, wir haben einen gewissen Standard, den wir für unsere Events auch haben möchten. Das sind Sachen, die wir mit unseren Daten natürlich veranstalten können, wo wir unterstützen können. Wir können eine Preisindikation erstellen. Wir haben natürlich auch ein Gefühl dafür, wenn eine Anfrage kommt, dass wir relativ instant sagen können, okay, das Event wird circa so und so viel Euro kosten, weil wir schon sehr, sehr viele Events hatten an verschiedenen Orten. Umgekehrt, wenn uns jemand sagt, okay, ich habe folgendes Budget zur Verfügung, können wir auch relativ präzise sagen, okay, und das kriegst du in der Location, kriegst du das umgesetzt, in der Location wird das nicht möglich sein. Das sind Sachen, die wir für die Daten nutzen können. Für das Thema Kurzfristigkeit hilft es natürlich, wenn du weißt, wo du hingehen musst. im Sinne von, du hast die Daten, du weißt, okay, das geht es. Zum Teil haben wir die Verfügbarkeiten auch drin, dann ist es natürlich für Krypto noch viel einfacher, die entsprechenden Events zu platzieren. Das sind so die Themen, wo wir an Daten sehr intensiv dran arbeiten. Ja. Mittelfristig gibt es da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Potenzial in der Branche. Also man kann unterstützen, Thema Yield Management, was man aus der Hotellerie oder Flugpreisen kennt. Das passiert in dem Mais-Sektor, wie das die Branche sozusagen heißt, sehr, sehr wenig. Das ist also noch sehr am Anfang. Da werden Daten sicherlich auch nochmal sehr, sehr viel helfen. Das ist ein Thema, wo wir auch sehen, dass wir unter Umständen irgendwann unterstützen können. Wir sehen auch, dass Daten auf der Einkaufsseite extremst wenig noch genutzt werden. Da kann man sehr viel mehr machen, dass man sagt, okay, wir haben zum Teil Rahmenvertragsraten von Kunden. Und es gibt aber eine ganze Reihe Hotels, die durchaus günstiger anbieten. Oder auch das gleiche Hotel würde vielleicht unter Umständen zu einem gewissen Zeitpunkt eine niedrigere Rate anbieten. Das sind alles Sachen, die man mit Daten sehr viel besser sich anschauen kann, um dann die Savings auch zu erzielen für die Unternehmen.
Super spannend, ja. Das ist in der Tat ein guter Punkt. Und das Interessante ist ja, ich meine, du hast ja gesagt, dass der Markt eben sehr fragmentiert ist und diese Daten euch ja, helfen euch ja letztendlich dann auch da zu wachsen und eine stärkere Bedeutung und eine stärkere Bindung auch zum Kunden zu haben, einfach durch diesen Mehrwert, den ihr bieten könnt. Das in ähnliche Fälle auch zum Beispiel im Edutech-Bereich, wo eben auch viele Defragmentierungen jetzt gerade passieren durch Private Equity. Was ist da eure Vision, wenn du da schon was verraten kannst, darfst, willst? Momentan seid ihr ja stark in Deutschland mit so einer leichten Ausprägung jetzt ins europäische Geschäft. Ist auch eine Internationalisierung geplant?
Wir sind der Ansicht, dass wir zunächst mal in Europa, aber dann auch tatsächlich global der größte Anbieter werden möchten in diesem Space. Das heißt, es ist eine Internationalisierung geplant. Da gibt es verschiedene Wege zur Internationalisierung. Ich habe ja schon das Thema M&A angesprochen. Wir sehen da in einigen Märkten mit Sicherheit einen Weg, vor allem über Mergers and Acquisitions, als den besten Weg nach vorne. Und dann haben wir natürlich immer dieses Thema, es gibt zwei Arten, wie man internationalisiert sein ist. Ich könnte jetzt einen Kunden in China suchen, ja, für den ich dann natürlich erstmal den chinesischen Markt primär brauche und dann sein Auslandsgeschäft in Deutschland auch abwickeln kann. Das ist sicherlich nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist, dass wir für alle Kunden, die wir haben, beziehungsweise Kunden, die wir hier im europäischen Markt für uns gewinnen, für die sozusagen dann den globalen Footprint ermöglichen. Und das ist sozusagen der Weg, wie wir da rangehen. Das heißt, wir bieten heute unseren deutschen Kunden komplett international an. Wenn die jetzt irgendwas in einem anderen Land brauchen, dann kann man das alles über die Plattform sourcen. Das ist auch das ganze Inventar oder Portfolio ist vorhanden. Wir würden jetzt aber nicht proaktiv auf einen Kunden gehen, der 90% seines Geschäfts, sage ich mal, in Japan hat. Das würde keinen Sinn ergeben. Und wenn wir alle jetzt in Europa die Konsolidierung vorantreiben, dann mit anderen zusammenkommen, dann kann man im Prinzip den kompletten europäischen Markt international bedienen. Das ist so ein bisschen die Vision.
Software as a Service bedeutet ja auch, dass man irgendwo eine stärkere Anonymisierung auch des Kundenverhältnisses hat, weil man ja eben auch viel über die Plattform anbietet. Ist aber wahrscheinlich auch einer der Haupttreiber dann eben für die Internationalisierung oder für den Zugang zu neuen Märkten. Würdest du das auch so sehen?
Das würde ich ein bisschen differenzierter sehen. Wir sind in der Branche, da ist Software im Prinzip der Treiber, um das ganze Thema effizienter zu machen, um es einfacher zu machen und so weiter und so fort. Wir reden aber über Budgets, die über so eine Plattform abgewickelt werden, eingekauft werden. Ich sag mal, das geht los bei ein paar tausend Euro, beim niedrigsten Ticketgröße. Und es geht dann hoch, schnell in sechsstellige Beträge. Bei sechsstelligen Beträgen, wenn man die online kauft, dann ist neben der Software immer auch eine persönliche Komponente extrem wichtig. Du möchtest eine gewisse Beratung haben, du möchtest eine Sicherheit haben und du möchtest, bevor du sowas einkaufst, wissen, dass da, wo du hingehst, dass die das alles abwickeln können, dass das alles gut funktionieren wird. Und das heißt, wir sehen, diese Service-Komponente ist ein relevanter Part, der immer Kerncore des Geschäftsmodells bleiben wird. Der muss nicht zwingend durch uns erfolgen. Wir haben auch durchaus Partner, sind dann klassische Agenturen, denen wir arbeiten, die unsere Plattform einsetzen, um ihre Kunden zu bedienen. Also da sind wir total flexibel. Wir bieten den als Unternehmen auch selbst an. Das ist ein Kern unserer DNA. Wir sagen immer, wir sind eine SaaS-Squared-Company, also Software zum Quadrat, weil wir eben eine Software-as-a-Service-Plattform bieten, aber wir bieten auch einen persönlichen Service an, sodass der Kunde im Prinzip wählen kann, wie er das macht. Und wir haben auch Kunden, zeigt auch, dass dieser Ansatz, glaube ich, ganz richtig ist. Da haben wir vielleicht 60-70% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen die Plattform komplett im Self-Service, weitgehend im Self-Service. Und dann haben wir 20-30-40%, die vielleicht sagen, nee, ich habe immer irgendwie jemanden gehabt, der mich da unterstützt hat und ich habe da das Bedürfnis, dass ich jemanden schreiben kann, dass ich jemanden anrufen kann und mache das auch. Und unser Anspruch ist, dass wir im Prinzip das alles bedienen können.
Also ist aber tatsächlich der Kontakt zum Kunden viel stärker in Richtung Beratung des Kunden gegangen, als in die Abwicklung, weil die dann eben digitalisiert, automatisiert sozusagen läuft.
Genau. Die Idee ist, die Beratung des Kunden ist das, was Wert schafft. Ja, da haben wir Experten, das Team hier, das kennt sich sehr, sehr gut aus in dem ganzen Bereich. Das schafft Wert. Das möchten wir auch nicht abgeben. So, und dann haben wir den Software-Komponente. Das ist für alles, wo ich immer jetzt mal sage, das macht nicht so viel Spaß. Ja? Rechnungsprüfung, Kreditorenmanagement, da müssen wir einfach sehr viel weiter reingehen. Da hilft jetzt auch das ganze Thema KI. Wir haben schon KI sehr tief integriert in unsere Plattform und die unterstützt uns bei all diesen Prozessen, wo ich sage, das sind relativ manuelle Prozesse, die heute vielleicht in Excel abgewickelt werden, die sehr von Hand alles passiert und wo wir sagen, okay, da gibt es wahnsinnige Effizienzhebel, um zukünftig dieses ganze Thema sehr, sehr viel schneller zu machen, ja, und sehr, sehr viel einfacher zu machen.
Kommen wir mal zu dich und zu dich als Mensch, als Führungskraft und auch zu eurem Unternehmen, was die Kultur angeht. Ich glaube, die Warenbranche war ja eine der am stärksten betroffenen Branchen, eben auch von der Pandemie-Seite aus. Wie hat sich diese Phase menschlich für euch angefühlt und vor allem für dich? Außer der Langeweile, die du schon angesprochen hattest.
Genau, also erstmal hatte ich nicht so viel Langeweile, aber es war, also ich hole mal kurz aus. Wir haben, wie gesagt, hatte ich ja vorhin erwähnt, 2019 haben wir ein Termsheet unterschrieben im Venture Capital Fonds. Gab es im Januar so ein bisschen Due Diligence, rechtlicher Natur, financial Natur, und dann im Februar 2020 war so die Verhandlung des Vertrages. Und der sollte irgendwie Ende Februar, Anfang März unterschrieben werden. Und am Anfang waren wir da noch sehr hart. Also nee, wir können jetzt hier nicht die Klausel abändern. Das muss so sein. Und dann kam dieser Virus aus China, hieß er damals noch. Und man las das so und war ein bisschen nervöser. Und dann irgendwann dachte ich so, naja, gut, also ob wir jetzt hier irgendwie da 80% Garantie oder 90% Garantie geben, ist vielleicht jetzt gerade nicht mehr notwendig, sich darüber so zu streiten. Gucken wir mal, dass wir das Ding jetzt unterschrieben kriegen. Und als dann hörte man nichts mehr von dem Investor. Und da war irgendwie, war man schon ein bisschen nervöser. Und dann kam irgendwie Anfang März der Anruf, ja, aufgrund des China-Virus würde das Termsheet so in der Form jetzt keinen Sinn mehr ergeben, aber hätten sich was ganz Tolles überlegt. Wir würden einfach die Bewertung abhängig machen von der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Also ja, puh, schwierig. Ja? Ich hatte jetzt noch keine Pandemie in meiner Lebzeit und meine Eltern hatten auch keine Pandemie in ihrer Lebzeit. Da gab es jetzt relativ wenig Erfahrungswerte zu und das fühlte sich auch nicht so ganz richtig an. Dann haben wir uns als zu dem Zeitpunkt drei Gesellschafter zusammengesetzt und gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Wir hatten Geld für, ich glaube, 8 Wochen oder so. Und dann hat ein Angel gesagt, so ja, zur Not, ein bisschen was würde nochmal nachschießen, jetzt aber auch nicht total viel. Und haben uns dann entschieden, de facto war das Termsheet eine Erpressung. Ne? Also es war, Erpressung ist vielleicht ein hartes Wort, aber es war etwas, was man auf jeden Fall nicht unterschreiben konnte. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und dann, es war zwar eine aktive Entscheidung, aber wenn du weißt, du hast Geld für irgendwie 8 Wochen, dann bist du schon ein bisschen nervös, ne? Und insofern, da war erstmal überhaupt gar keine Langeweile angesagt. Da war erstmal Action angesagt. Ich werde es nie vergessen. Wir haben der ersten tatsächlich in Hamburg, die Kurzarbeit null für ihre Mitarbeiter angemeldet haben. Ich rief da beim Arbeitsamt an und da meinten die so, ja, also Sie sind der Erste. Finden Sie aber gut, dass wir das jetzt mal machen würden. Vielleicht war ich nicht der Allererste, vielleicht war der Erste bei der Sachbearbeiterin, aber sie sagte mir, sei der Erste und fand das irgendwie ganz spannend und ich fand es auch spannend. Und wir hatten im Januar 2020 den besten Monat aller Zeiten gehabt und haben gesagt, wenn wir ein gewisses Ziel erreichen, dann feiern wir zusammen, machen wir eine Karaoke-Party. Dann durfte ich mich an dem Tag der Karaoke-Party, die war alle schon gebucht, vor das Team stellen, sagte mal zu, wir haben heute Abend Karaoke-Party und ab morgen haben wir Kurzarbeit null und zwar für alle. Bis auf die eine Dame, die bei uns Rechnung geschrieben hat. So, ich dachte so, boah, die werden mich lynchen und dies und das und was machen die jetzt alle mit mir? Und das war ganz lustig, wir sind abends auf diese Party und es war eine super Stimmung. Das Team war wirklich total gut drauf und auch gar nicht so, wie ich es vielleicht befürchtet hatte. Ne? Das war aber eine ganz, ganz tolle Reaktion von dem Team, die dann gesagt haben, ja, super, dass du das jetzt machst und dass wir das jetzt machen. Und wir sind irgendwie jetzt safe und klar haben wir jetzt weniger Geld und so. Und das war erstmal total schön, weil man natürlich denkt so, boah, da ist ja irgendwie, die Firma läuft jetzt natürlich nicht so, weil irgendwie 80-90% des ganzen Geschäfts weggebrochen ist. Und das war ein total schönes Erlebnis. Erstmal so merkte dann auch, dass das wirtschaftlich, den menschlichen Part sehr schön war. Und dann kam der zweite Part vielleicht den noch. Wirtschaftlich war es natürlich herausfordernd. Also wir haben dann im Prinzip unseren Mietvertrag gekündigt und mussten da harte Verhandlungen, dass wir da möglichst schnell rauskommen, weil der natürlich länger lief. Und wir haben im Prinzip sehr, sehr viele Verträge relativ schnell weggekündigt. Dann, glaube ich, die Kosten der Firma innerhalb von 6 Wochen um 70-80% gesenkt. Ja, klar, also ein wesentlicher Teil war Kurzarbeit. Das ist bei uns im Geschäft natürlich ein richtiger großer Part. Marketingkosten natürlich auch runtergefahren. Mietkosten haben kein Büro mehr gehabt. Wir waren, glaube ich, eine der ersten Firmen, die dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir erstmal 100% remote, weil mit eh keiner gearbeitet. Und das war eine total herausfordernde Zeit. Und dann irgendwann hatte man das ganze Thema stabilisiert. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, relativ schnell auch profitabel zu werden. Logischerweise, weil wir die Personalkosten auch im Wesentlichen vom Tisch hatten. Und dann kam dieser Part, wo man irgendwann von extrem intensiver Zeit, extrem herausfordernder Zeit in diese Langeweile, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Wo man dachte, ja, was mache, also anfing nachzudenken, was mache ich denn jetzt, ja? Was machen wir denn jetzt? Ja? Und dann kam dann diese ganze M&A-Thematik. Wirtschaftlich war es, wie ich schon gesagt hatte, erstmal sehr, sehr herausfordernd, dann hatte man das ganze Thema stabilisiert. Und dann kam im Herbst 20 kam dann ein Investor, den wir im Vorjahr noch abgelehnt hatten, weil wir sagten, wir haben ein anderes Termsheet, was besser ist, von dem besagten Investor, mit dem wir dann nicht weitergemacht haben. Und der meinte so, ist ja spannend, dass ihr es überlebt. So im Sinne von, der rief so an, so wie euch gibt's noch? uns geht's auch gar nicht so schlecht. Wir haben natürlich so, und dann waren die beeindruckt, dass das irgendwie ganz gut lief. Und wir hatten so die erste M&A-Thema auf dem Tisch. Ne? Wo ich sprach und meinte so, ja, das wäre doch spannend, und dann können wir zusammen das machen und dann kaufen wir diese Firmen. Und dann kam tatsächlich ein neuer Investor dazu und dann haben wir diesen ersten Zukauf gemacht. Das war so, wie das dann im Prinzip losging.
Und jetzt aber nochmal für dich ganz persönlich, wie war die Situation für dich?
Also ehrlicherweise schon durchaus herausfordernd am Anfang. Ja, herausfordernd, dass man wirtschaftlich natürlich merkte, ne, und das sagt, okay, ich hatte mir Geld geliehen, um in diese Firma zu investieren. Also okay, das ist jetzt die beste Entscheidung deines Lebens gewesen, ein paar Monate vorher irgendwie hier rein zu investieren. Das war herausfordernd. Es war auch herausfordernd, dass dieses, man weiß nicht, wann diese Pandemie zu Ende ist, also diese Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Das war sicherlich auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und parallel dazu darf man auch nicht vergessen, in Corona gab es ja links und rechts einen Hype in dieser Startup-Szene. Ja, also alles explodierte, alle gingen irgendwie durch die Decke, Bewertungen explodierten links und rechts von einem. Ich hatte Angebote, ich wurde wirklich aktiv von einem der ganz großen Instant-Delivery-Firmen als Produkt- und Marketing-Chef und versucht mich im Prinzip zu gewinnen. Und da so, ja, läuft super dieses Geschäft und so. Und dann denkt man so, ja, mache ich eigentlich das Richtige? Aber hat er dann schon das Gefühl, ich habe eine Verantwortung hier dem ganzen Team gegenüber, ja, die da sind. Ich habe auch eine Verantwortung der tatsächlich jetzt in Jana gegenüber, der ich da auch gesagt hatte, ich mache das und hier als Geschäftsführer mit drin und auch noch Ben, dem anderen Gesellschafter. Und am Ende des Tages auch so eine innere Überzeugung, dass ich sagte, du kannst jetzt nicht irgendwie vom sinkenden Schiff runtergehen als Kapitän, als Erster. Ich meine, wo sind wir denn? Ja? Sondern du ziehst dieses Ding durch und dann irgendwann war man diesen Punkt, dass man sagt, nein, wir ziehen jetzt durch, jetzt muss man wieder gucken, was nach vorne geht, und dann ging es auch wieder aufwärts. Ja? Und da muss ich auch was sagen, da hat das Team, das hat sehr geholfen, dass ich so spürte, ich sage immer so, die beste Bewertung als CEO hatte ich in der Pandemie. Ja, so. Also du merkst wirklich, dass wenn sozusagen die Krise von außen auf so ein Unternehmen kommt, ne, dann halten andere Leute ganz anders zusammen. Du hast so ein Chorgeist, wir jetzt gemeinsam und wir schaffen das. Und das hat auch total geholfen, dass man so spürte, okay, die stehen auch alle hinter mir. Ja, so, also das war zumindest das Gefühl und auch das Feedback, was ich bekommen habe. Und das hilft natürlich enorm, wenn du merkst, okay, ich bin hier jetzt nicht auf dem Schiff, wo alle irgendwie morgen wegrennen, sondern alle sagen so, okay, ist jetzt auf gut Deutsch scheiße, aber wir rocken das gemeinsam. Und dieses Gefühl in der Firma, das trägt einen dann natürlich auch enorm. Ja. Und das ist auch etwas, da bin ich im Team wahnsinnig dankbar für. Ich meine, was man dann so spürt, wie man dann in kürzester Zeit den Arbeitsalltag umstellt, wie wir es geschafft haben, irgendwie auf ein neues Setup zu kommen, wie Mitarbeiter trotz für sie auch wirtschaftlich sicherlich sehr herausfordernden Zeiten mit Kurzarbeitsgeld und zu Hause sein und plötzlich alles von zu Hause machen müssen und Kinderbetreuung etc. Das war ja menschlich für viele Leute extrem herausfordernd. Es war wirtschaftlich sehr herausfordernd. Also tausend Sachen, mit denen die Leute da zu kämpfen hatten. Und da trotzdem im Prinzip so einen sehr hohe Dedication gehabt zu haben. Eventing, das rocken wir zusammen. Und ging dann, glaube ich, länger als alle vermutet hatten. Aber am Ende des Tages ist man dann schon sehr froh, dass man das gemacht hat und dass man das durchgestanden hat. Gemeinsam. Schweißt, wie gesagt, auch sehr zusammen.
Das glaube ich gerade bei den Mitarbeitenden, die heute noch dabei sind. Ich glaube, da blickt man auf was Gemeinsames zurück. Und meinen großen Respekt dafür. Ich glaube, dass du hast sehr klar gezeigt, dass eben auch Führung bedeutet, eben auch in schlechten Zeiten selber die Kommunikation zu übernehmen, das nicht auf jemanden anzuschieben, sondern auch da vorne zu stehen und sagen, hey, lass uns heute Abend nochmal Party machen, weil morgen ist Kurzarbeit angesagt. Finde ich also wirklich tolle Story. Und ich glaube, das bindet dann auch die Leute, wenn die sehen, dass du da eben als Führungskraft auch vorne wegläufst und dazu stehst. Und ich glaube, das macht viel mit den Menschen. Jetzt habt ihr diese Pandemie überstanden und jetzt haben wir dann jetzt wieder die nächste Herausforderung mit der Rezession jetzt in Deutschland. Europa sieht ja noch ein bisschen besser aus, aber hoffen mal, dass das nächstes Jahr weitergeht. Insgesamt kann man ja sagen, ich habe das letztens im Interview auch gesagt, ne, also dieser K-Buchstabe ist das Problem, ne? Krisen, Klima, Konjunktur, Kanzler und jetzt auch noch KI, also all das, ne, und bei euch Kurzfristigkeit ist auch wieder ein K, also wir sehen, wie die Wörter mit K sollte man weiden. Also unter diesen ganzen Bedingungen jetzt eure Veränderung, euer Anspruch eben der größte Anbieter in diesem Bereich weltweit dann auch irgendwann zu sein, klare, starke Vision zu haben. Was ist für dich und für euch die maßgebliche Fähigkeit für jeden neuen Mitarbeitenden, den du oder ihr einstellt?
Ich würde sagen, dass das Thema Agilität, also im Denken und im Handeln, extrem wichtig ist. Das muss einfach gegeben sein. Ich sage mal so, das haben wir schon immer so gemacht, möchte ich eigentlich nie in meinem Leben hören. Also von niemandem, weil das haben wir schon immer so gemacht, dann würden wir immer noch in Höhlen leben und immer noch kein Feuer haben. Der Fortschritt geht damit einher, dass das haben wir schon immer so gemacht, einfach keine Antwort ist. Deswegen ist das Thema Agilität für mich einfach extrem, extrem wichtig. Ich glaube, es hilft ein gewisses Maß an Resilienz zu haben. Es ist aber unabhängig von der Branche, das ist, glaube ich, in Startups und in schnell wachsenden Unternehmen und Ähnlichem einfach immer wichtig. Und ich würde ja mal behaupten, auch der weiteren Industrie würde es nicht schaden. Ja? Aber diese Thematiken, also Agilität, ist sozusagen das absolute A und O. Man muss bereit sein, jeden Prozess jeden Tag wieder neu zu hinterfragen und morgen anders zu machen.
Und wenn du jetzt auf Bewerbungsgespräche schaust, also was sind da so Eigenschaften, wo du sofort antrittst und sagst, okay, da ist schon mal ein Pluspunkt reingesetzt, und gibt es irgendwo Sachen, wo du sagst, ganz klares Nein jetzt, außer eben einer fehlenden Agilität oder Resilienz?
Also ganz klares Plus ist, wenn jemand neben der Agilität im Kopf auch eine große Geschwindigkeit bei Umsetzung hat. Also das ganze Thema machen. Das ist einfach sehr wichtig, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Sachen, die habe ich jetzt analysiert, die habe ich entschieden, und dann muss man es aber auch machen. Ja, und das ist einfach extrem wichtig, dass man da dann auch sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommt. Das ist für mich ein total großes Plus. Wir haben so ein Firmen-Working Principles entwickelt. Und ich glaube, da entlang gibt es so verschiedene Themen. Und ein Thema ist im Prinzip, also, ne, Entscheidung treffen, das ist wichtig. Und dann aber auch diese entsprechend schnell umsetzen. Das sind, glaube ich, für mich so die absoluten Ultra-Green Lights. Ja? Da gibt es dann immer Leute, die haben irgendwie zu Schulzeiten vielleicht schon mal kurzerhand eine eigene kleine Firma aufgebaut oder das gemacht oder jenes gemacht. Das, finde ich, ist einfach total wertvoll, wenn man das einmal gezeigt hat.
Und bei Akquisitionen, ich meine, das ist ja immer so die, also gerade in so einer fragmentierten Welt, wo natürlich also andere Unternehmenskulturen wachsen und auch, ich sag mal, in der Eventbranche oder in der Maisbranche insgesamt, gibt es ja schon eine gewisse Modernität, die man vielleicht unterstellen könnte, weil irgendwie die Themen rundherum ja immer ein bisschen agiler sind als vielleicht in anderen Branchen. Aber du hast ja immer diese Herausforderung, dass du ja unterschiedliche Kulturen zusammenbringen musst und vielleicht auch auf Kulturen triffst, wo du sagst, oh, ja, die Agilität ist vielleicht nicht ganz so stark da, oder die sind halt eigentlich vom Produkt her gut, aber leben halt immer noch irgendwie in den 90ern. Sind das dann Unternehmen, die du gar nicht erst kaufen würdest, oder würdest du trotzdem da einsteigen, und wie würdest du dann die Kulturen zusammenbringen?
Wir haben jetzt 5 Firmen gekauft. Viele kleinere Firmen, das muss man auch dazu sagen. Das sind jetzt nicht Imperien, die wir da zusammengelegt haben. Wenn ich alles perfekt gemacht hätte, dann würde es ein bisschen komisch sein. Das war es sicherlich nicht. Ich würde sagen, wir haben da sehr viel gelernt über die letzten Jahre. Und bei jeder nächsten Akquisition kann man dann nochmal einiges besser machen. Ich würde mir zu der Ausgangsfrage von dir, doch, ich würde auch eine Firma, wo ich jetzt die Agilität nicht bei jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin sehe, mir anschauen. Und ich würde trotzdem das für ein durchaus interessantes Target halten, ja? Dass es durchaus sehr, sehr viel Sinn machen kann, die zusammenzubringen. Und dann ist genau, was du gesagt hast, die Herausforderung ist immer, kriegt man im Prinzip alle mitgenommen auf den Weg in die Zukunft oder in die gemeinsame Zukunft. Und das ist der Thema, wo wir sicherlich sehr, sehr viel gelernt haben, und zwar ganz verrückte Sachen. Man würde erwarten, jüngere Leute sind tendenziell agiler und sind offener dafür, neue Sachen sich anzuschauen, während das vielleicht mit älteren Mitarbeitern, die dann in der Kategorie, ich habe das schon seit 20 Jahren so gemacht, ganz so offen für sind. Ich habe beides erlebt. Ich habe junge Mitarbeiter erlebt, die gesagt haben, wow, endlich, jetzt können wir mal links und rechts. Ich habe junge Mitarbeiter kennengelernt, die sagten so, die kamen wirklich mit Fragen auf mich zu und sagen so, ja, darf ich das jetzt so machen? Ich glaube, es gibt Stellung von Papier für irgendwie. Also, das würdest du jetzt an meiner Stelle machen, wenn wir kein Papier mehr für ein Kopier haben, würdest du echt bestellen? Und so, ja, So, gut, dann würde ich vorschlagen, bestellst du welches? Ja? So, das war so, wow. Und dann hatte ich jetzt einen Mitarbeiter, den habe ich gerade in die Rente verabschiedet. Also, ne? Die hatte ein 30-jähriges Jubiläum in einer Firma, die es seit 10 Jahren gibt. Und die war so offen, die hat sich sofort in alle Systeme reingemacht, hat alle unsere Seite und so, wow, das ist ja so viel leichter als bislang, da muss ich ja gar nicht mehr anrufen, da muss ich ja gar nicht mehr irgendwie das zusammenschreiben von Hand. Da hatte ich so großen Respekt vor, bevor wir die Firma gekauft haben. Ich so, boah, mal schauen. Und im Nachhinein ist es jetzt schade, dass die schon in Rente ist, so, weil ich so dachte, so, das ist jetzt, die hätte ich irgendwie noch länger gebrauchen können. Die hat einen super Job gemacht. Insofern, ich habe da wirklich beides gesehen und würde daher nicht mehr von diesem ersten Blick darauf schließen, dass Menschen nicht agil sind oder nicht bereit sind, sich zu verändern, sondern muss ganz ehrlich sagen, das ist hochindividuell. Und ich würde auch sagen, in den Firmen, die wir gekauft haben, ist es auch hochindividuell. Es hängt nicht an der Firma, es hängt an der einzelnen Person. Und es gibt Menschen in Firmen, die vielleicht die ganze Zeit schon sagen, boah, ich hätte hier gern mehr Eigenverantwortung, ich würde gern mehr selber entscheiden können. Und jetzt bin ich in einem Umfeld, wo ich das endlich darf und kann und da total aufgehen und total aufblühen. Und es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich am liebsten einen sehr präzisen Plan haben, ne? Die eigentlich sagen, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, und die überhaupt gar nicht mit dieser Freiheit umgehen können. Die das auch gar nicht wollen, um es mal so zu sagen. Die hätten es gerne, dass man ihnen sagt, du bist morgens um 8.30 Uhr im Büro und dann gehst du um 17 Uhr wieder nach Hause und dann machst du von dann bis dann so und so eine lange Mittagspause. Und ich habe beides erlebt. Und ich habe das bei Anfang 20-Jährigen erlebt, die nicht zurechtkamen mit der Freiheit, und wie ich gerade schon sagte, und ich habe es aber auch bei welchen erlebt, die aufgeblüht sind. Die haben plötzlich gesagt, so, okay, wow, jetzt kann ich alles machen. Insofern, ich glaube, jede Firma schauen wir uns an, die sinnvoll ist. Und das ist kein Thema, was mich davon abhalten würde, eine Firma zu übernehmen.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal nach vorne richten, zum Abschluss, Event Inc. hat ja eine beachtliche Transformation jetzt schon durchgelaufen. Ihr habt einen ganz klaren Anspruch, ihr habt eine ganz klare Vision, als globaler Marktführer irgendwann dazustehen. Was steht noch die nächsten 2-3 Jahre an? Ich glaube, viel weiter kann man ja realistisch heute gar nicht mehr schauen. Und ich finde, 2-3 Jahre sind schon im KI-Zeitalter echt eine Herausforderung, wo wir alle noch auf Sicht fahren. Aber was soll sich in den nächsten 2-3 Jahren für euch entwickeln? Neben der Expansion, also der territorialen Expansion, die du ja schon angesprochen hast.
Genau. Wichtigstes Thema ist für uns, dass wir erstens weiter wachsen, also organisch wachsen. Das heißt, mehr Kunden, ja, mehr Geschäft über die Plattform. Und wenn ich sage wachsen, für uns ist Wachstum muss profitabel sein. Ne? Das ist auch total wichtig. Ne? Also anders als in, ich sag mal, im klassischen Startup-Bereich, wo es Wachstum um jeden Preis ist. Bei uns ist immer sozusagen das klassische profitables Wachstum. Wir zielen jetzt nicht gerade irgendwie auf die größte Marge, aber es muss profitables Wachstum sein, und das möchten wir weiter aufbauen und weiter beschleunigen. Das ist der eine Part, der in den nächsten 2-3 Jahren wirklich sehr im Fokus ist, das ganze Thema Enterprise-Geschäft und so weiter. Und der zweite Part, 3 Parts haben wir. Der zweite Part ist weiter das M&A, da haben wir jetzt gerade viel zu gesprochen. Dann schauen wir uns viele, viele Sachen gerade auch an. Haben jetzt seit einem halben Jahr auch einen neuen Kollegen, der speziell auch für dieses Thema bei uns eingestellt ist. Und es sind 2 Kollegen, die eine ist jetzt neu in diese Rolle rein, war schon da, und der andere ist neu dazugekommen. Dass wir da gemeinsam wirklich diese M&A-Pipeline angefangen haben aufzubauen und mit ganz vielen Gesprächen parallel haben. Das ist der zweite große Block, dass wir das einfach auch nochmal beschleunigen. Und dann der dritte Part ist produktseitig, dass da geht es darum, dass wir diese Services einfach erweitern, dass wir das komplette Portfolio wirklich haben mit allen, ich sag mal, Bells and Whistles, wie es so schön heißt, End-to-End alles anbieten zu können. Wir haben im Prinzip gerade End-to-End, aber da gibt es durchaus Sachen, wo man nochmal besser werden kann und wo man auch Effizienzen heben kann. Ne? Effizienzen heben kann für den Kunden, dass auf deren Seite weniger zu tun ist, aber auch Effizienzen für Agenturen. Also wenn jemand eine Agentur unsere Plattform nutzt, dass sie sagen, okay, wir können da sehr viel effizienter mitarbeiten als in der Vergangenheit, weil wir glauben, dass dieses Thema KI, das ist ein Thema, was weiterkommen wird. Und das wird nicht den Menschen ersetzen, aber es wird ihm einfach ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein, um Sachen besser und schneller zu machen, ne, und präziser zu machen. Und das ist für uns ein absoluter Kern auf einer Produktseite, dass wir an der Stelle einfach das beste Produkt am Markt haben, was es sehr, sehr viel zeiteffektiver macht, diese ganzen Meetings und Events zu planen.
Ja, dann noch eine Abschlussfrage, aber ich glaube, die hast du tatsächlich schon beantwortet, würde ich jetzt zumindest vermuten, ist eben genau, welche eine Kennzahl für dich und euch so wichtig ist als Indikator, ob Event Inc. erfolgreich ist, ob die gewünschte Entwicklung da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich das Thema Profitabilität dann auch, oder?
Passt. Also es gibt diese Rule of 40-Regel, ne? Und das im Prinzip ist, dass man addiert das Wachstum auf die Marge. Ja? Und diese Kombination dieser Zahl, das ist das Wichtigste für uns. Ja? Das ist, glaube ich, das Wichtigste mit der Einschränkung, Rule of 40 vielleicht, wer das nicht kennt, man sagt, okay, wenn wir 80% wachsen, dann haben wir bei minus 40% Marge immer noch 80 minus 40 ist gleich 40, Rule of 40 erfüllt. Jetzt kann jeder für sich entscheiden, ob er Rule of 40 mit 40 oder ob er eher sagt Rule of 30 oder Rule of 50 oder was auch immer. Aber im Prinzip die eine Kennzahl, die für uns wichtig ist, ist die Summe aus Wachstum und Profitabilität mit der kleinen Einschränkung, dass wir niemals eine negative Profitabilität haben möchten. Ja, das in anderen Startups ist das vollkommen in Ordnung, dass sie sagen, wir wachsen 200% und dann können wir aber auch richtig Geld verbrennen. Das machen wir nicht und das wollen wir nicht. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und diese bewusste Entscheidung kommt daher, dass wir diese sicherlichen Learning auch aus so einer Pandemie, dass die Unabhängigkeit sehr, sehr wertvoll ist. Wenn man nicht angewiesen ist darauf, dass der nächste Investor kommt und sonst gehen hier die Lichter aus, dann hat es ein großes Maß an Freiheit, was für ein Unternehmen, glaube ich, extrem wichtig ist. Das heißt, das Thema Profitabilität ist sozusagen der Mindestanforderung und darüber hinaus ist die wichtigste Kennzahl die Summe aus Wachstum und Profitabilität.
Für mich ein ganz klares Signal für gesundes Unternehmertum. Aber ich glaube, dass sich das auch bei vielen gerecht hat, die immer noch daran gingen. Und ich finde einfach dieses Wort negative Profitabilität, das existiert gar nicht. Ne? Also entweder du bist profitabel oder du bist es nicht. Und ich glaube, kann immer mal ein Jahr sein, wo es vielleicht nicht ganz so läuft. Und momentan gibt es ja auch viele Unternehmen, die gerade so ein bisschen leiden. Aber es muss natürlich irgendwie vorgearbeitet sein und Rücklagen gebildet worden sein, dass eben auch sowas zu überstehen ist. Weil ich glaube, das haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt. Ja, unerwartet kommt oft und da müssen wir uns drauf vorbereiten. Insofern, vielen Dank, lieber Paul, für das Gespräch über die Zukunft einer Branche, die sich in den vergangenen Jahren wirklich neu erfunden hat. Ein Unternehmen, das vor großen Chancen steht und auch von großen Ambitionen. Wir werden dich weiter beobachten. Wir werden mal schauen, was euch aus wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, dass dieser klaren, transparenten Kommunikation und vielen Dank auch heute, dass du da uns Teil deiner Gedanken hast werden lassen, wirklich auch die Chancen auf Grün stehen. Und insofern alles Gute für die Zukunft.
Vielen lieben Dank, Harald. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und auch wenn euch auch die Folge gefallen hat und es Spaß gemacht hat, dann findet ihr auch alle weiteren Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von 514 und Deininger, sowie natürlich auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links sind in den Shownotes und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und wir hören uns in 14 Tagen nochmal in der Suits & Sneakers Leadership Edition in der letzten Folge für das Jahr 2025. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn irgendjemand es gefallen hat, kann mich auch gerne auf LinkedIn anschreiben, wenn es noch Rückfragen gibt oder ähnliches. Dankeschön.